Willkommen zum Podcast Wir sind Eintracht. Das ist die 8. Ausgabe und nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen mit Sportangeboten des Gesamtvereins beschäftigt haben, haben wir heute mal wieder ein Thema übergeordneter Natur, aber natürlich nicht minder wichtig, denn wir haben heute hier ein kleines Jubiläum zu feiern, denn das aktuelle amtierende Präsidium ist seit genau einem Jahr im Amt. Deswegen sind die Gäste, die ich heute hier dabei habe, natürlich auch nicht besonders überraschend, denn es ist das fünfköpfige Präsidium, was ich hiermit ganz gerne begrüßen möchte. Und wir wollen in den kommenden Minuten einen Rückblick wagen über die vergangenen 12 Monate, aber natürlich auch vorausschauend sein, wie es denn für die Eintracht in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren, da kommen wir später noch zu, auch aussieht. Ich begrüße sowohl online als auch hier bei mir im Studio zur Aufzeichnung des Podcasts zunächst natürlich unsere Präsidentin Nicole Kumpis. Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Tag, hallo.
Dann die Vizepräsidentin der Abteilungen, die sitzt auch hier neben mir. Das ist Bettina Heinecke. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Und auch hier in Präsenz sozusagen dabei ist unser Vizepräsident Fußball, Ex-Profi und Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum, Benjamin Kessel.
Schönen guten Abend.
Und wir sind ja inzwischen nicht nur bei unserer Mitgliederversammlung digital und hybrid unterwegs, sondern auch inzwischen bei unseren Podcast-Aufzeichnungen. Deswegen haben wir auch zwei Vizepräsidenten online dabei. Das ist zum einen unser erster Vizepräsident, Uwe Fritsch.
Ja, hallo zusammen in die Runde und von außerhalb.
Und last but not least, da kommen wir später noch zu, zum Dinosaurier der Runde, wenn es zumindest um die Amtszeit geht. Das ist unser Vizepräsident der Finanzen, der Rainer Zech. Schönen guten Abend.
Auch der Dinosaurier hat das Mikrofon gefunden. Schönen guten Abend in die Runde.
Sehr gut, die technischen Voraussetzungen sind erfüllt für einen hoffentlich unterhaltsamen Podcast. Ja, wie gesagt, wir wollen ein wenig zurückblicken. Ein Jahr Präsidium nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung im vergangenen März, also 2022, haben wir ein neu gewähltes Präsidium, welches noch bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Herbst oder im November diesen Jahres im Amt ist. Wir wollen so ein bisschen mit der Präsidentin natürlich anfangen, mit Nicole Kumpis, die ja schon einen langen Weg bei der Eintracht hinter sich hat, vom Fan in der Südkurve über die geschäftsführende Vorstandsposition in unserer Stiftung. Als Vizepräsidentin war sie schon aktiv und jetzt seit eben März vergangenen Jahres als Präsidentin. Liebe Nicole, mal aus deiner Sicht das erste Jahr als Präsidentin. Wie kannst du das zusammenfassen? Wie geht's überhaupt?
Ja, das geht tatsächlich nur sehr umfassend und würde jetzt wahrscheinlich hier den Podcast sprengen, wenn man erzählen würde, was tatsächlich in den letzten 12 Monaten alles passiert ist. Ich kann nur soweit sagen, dass mein Weg bei der Eintracht tatsächlich, wie du das geschildert hast, Sven, sehr früh begonnen hat in ganz, ganz jungen Kinderjahren und sich dann gesteigert hat vom Fansein hin zur Eintracht Braunschweig Stiftung. Und darüber hinaus dann vor dem März 22 als erste Vizepräsidentin und jetzt als Präsidentin. Die letzten 12 Monate waren herausragend in vielerlei Hinsicht dessen, was wir als Präsidium, da kommen wir heute ja noch zu, alles schon geschaffen haben und geschafft haben und angestoßen haben, auch vorausschauend für die nächsten Jahre schon. Sie waren aber auch deshalb herausragend, weil es für mich ein sehr, sehr großer Sprung war aus der Hauptamtlichkeit in einen so anspruchsvollen Ehrenamtsposten, den ich jetzt innehabe und auch natürlich durch das mediale Interesse, was damit einhergeht. Ging, dass ich die einzige und beim BTSV auch die erste Frau bin in diesem Amt und die einzige, die in einem solchen mit angehängter Kapitalgesellschaft, das erklären wir nachher wahrscheinlich auch noch genauer, Fußballclub, die einzige in Deutschland bin als Frau. Insofern kann ich sagen, waren die letzten 12 Monate sehr, sehr, sehr anstrengend, aber für mich sehr lehrreich. Ich habe viele Sachen dazugelernt. Ich konnte sehr viele Sachen schon in die Umsetzung bringen, gemeinsam mit den Teamkollegen und mit der Teamkollegin und insofern sehr erfolgreiches erstes Jahr.
Wir kommen ja später noch auf spezielle Themen. Vielleicht noch eine Frage. Wir hatten ja tatsächlich zum ersten Mal im vergangenen März einen Wahlkampf der dem Namen auch gerecht wird. Also nicht tatsächlich, ihr habt da einen Kandidat pro Amt, dann könnt ihr dann entsprechend Ja oder Nein sagen, sondern wir hatten natürlich zwei Teams. Das war ja schon sehr speziell und der Wahlkampf ging ja auch über knapp 3 Monate und war sehr intensiv für alle, auch nicht nur für euch als Kandidaten. Kannst du da nochmal vielleicht einen Einblick geben, wie diese Zeit für dich war? Du warst ja schon im Amt, hast du ja schon gerade gesagt, als erste Vizepräsidentin und hattest ja dann auch ein Team und ein gegnerisches Team. Kommen wir auch gleich nochmal auch speziell dazu. Wie war für dich so die Zeit, bis dann auch wirklich dann das Ergebnis, damals durch mich, verlesen worden ist und es feststand, dass du dann als Präsidentin gewählt worden bist?
Also erstmal muss ich sagen, finde ich es ganz toll, dass wir überhaupt damit auch Geschichte geschrieben haben. Es war das erste Mal in unserer Vereinsgeschichte, dass es 2 Teams gab auf die Posten im Präsidium. Und das alleine ist schon etwas ganz Grandioses. Abgesehen davon, dass es grandios ist, dass wir jetzt auch eine Frau haben, die den Vorsitz da hat, war dieser Wettstreit, und ich nenne es einfach auch Wettstreit, der war für uns alle, und das werden die anderen auch bestätigen können, sehr anstrengend. Wir haben sehr viel Zeit investiert in diesen Wochen und Monaten, uns ja in den Abteilungen umzugucken, mit Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, auch Podcasts zu machen und andere Möglichkeiten, um mit Menschen in die Kommunikation zu gehen. Und das Ganze gipfelte dann an diesem, ja, an dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung, die wir im März hatten, an diesem Abend, der ja für uns alle sehr, sehr aufregend war, weil keiner genau wusste, wie geht es jetzt aus. Das ist ja immer so ein bisschen Orakeln vorher. Wir waren alle sehr angespannt, positiv angespannt, möchte ich sagen, und sehr, sehr aufgeregt, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle und wir alle aus den beiden Teams. Und das war ja auch eine Lockdown-bedingte Veranstaltung. Das heißt, wir hatten nicht so viele Menschen in Präsenz vor Ort, sondern ganz viele zugeschaltete Mitglieder. Und das war schon etwas Besonderes, da vor ein paar Leuten zu sprechen und zu wissen, dass einem aber fast 1000 Menschen zugehört haben, die alle zugeschaltet waren an diesem Abend. Und das Ganze gipfelte dann in der Wahl. Und ich war in dem Moment also so angespannt und aufgeregt und konnte das auch erst, als du das vorgelesen hast, Sven, gar nicht fassen und gar nicht glauben. Das ist auch tatsächlich erst die Tage danach alles so bei mir angekommen, weil aufgrund der Aufregung ich einfach das an dem Abend noch nicht realisieren konnte. Ich habe mich dann sehr schnell in Interviews wiedergefunden an dem Abend noch und musste da Rede und Antwort stehen. Das Ganze hat sich ein bisschen entladen, als wir rübergegangen sind in die Geschäftsstelle, um dann auch ein bisschen mit den Mitarbeitern das Ganze feiern zu können. Aber es ist bei mir tatsächlich erst ein paar Tage später angekommen, was das jetzt bedeutet und was das heißt, dass diese Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und wir hatten ja auch die Besonderheit, dass wir, und das wird nachher sicherlich Bettina auch selber noch erzählen, vielleicht aus ihrer Perspektive, in unserem Team dann Bettina aus dem anderen Team mit begrüßen konnten, weil die Wahl das so ergeben hat, dass aus dem Team, und wir nannten uns ja Roter Löwe, 4 gewählt worden sind vom Roten Löwen und Bettina aus dem anderen Team, sodass wir ein neu zusammengesetztes Gremium gebildet haben und auch in den Anfängen dann daran gearbeitet haben, zueinander zu finden, weil es natürlich auch schon Unterschiede gab zwischen den Teams mit bestimmten Vorstellungen, wie gehen wir das ganze Thema an und wie arbeiten wir im BTSV dann an bestimmten Themen. Das hat eine Zeit gedauert, aber dadurch, dass wir uns sehr, sehr häufig treffen und das ist auch heute noch so, mit einer sehr hohen Schlagzahl, sehr viel Zeit investieren, alle 5 aus dem Gremium sind wir sehr schnell zusammengewachsen zu einem, wie ich finde, sehr produktiven und sehr erfolgreichen Team.
Vielen Dank, liebe Nicole. Aber wir haben ja auch mit Uwe Fritsch einen ersten Vizepräsidenten seit vergangenem März, der ja auch schon sehr, sehr lange mit Eintracht verbunden ist, sowohl oder zu Beginn seiner Laufbahn, sage ich mal so, bei Eintracht im Wirtschaftsbeirat, danach mit der Ausgründung der Kapitalgesellschaft im Aufsichtsrat und eben seit vergangenem Jahr im Präsidium des Vereins. Liebe Uwe, auch mal vielleicht der weitere Blick, nicht wie bei Nicole, aber speziell jetzt in deiner Gremienarbeit, in den verschiedenen Positionen. Wie fällt denn dein Fazit aus, seitdem du praktisch mit der Eintracht verbunden bist, bis heute zu deinem, sagen, Amtsantritt oder zu deinem Amt im Vizepräsidententum? Wie würdest du das zusammenfassen? Was hast du bisher oder bis dato mit der Eintracht alles so erlebt?
Wenn du seit 68 oder 69 regelmäßig einfach zu den Heimspielen ab und zu mal zu auswärts fährst, dann ist eher der Profibereich im Blick. Das war natürlich auch so, als ich dann gebeten wurde vom damaligen Präsidenten Gerd Lugowski, in den Wirtschaftsbeirat zu kommen. Ich war ja zu der Zeit Betriebsratsvorsitzender des Nachbarn des Eintrachtstadions bei VW im Braunschweig. Und viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch Eintracht-Fans sind oder auch Mitglieder sind, war das dann so, die engere Verbindung herzustellen zwischen dem Sponsor, dem Werk und letztendlich unserer Eintracht. Habe das ja gerne gemacht, mit Rainer zusammen dann auch die Entwicklung durchgemacht zur Kapitalgesellschaft. Da gab es ja eine historische Mitgliederversammlung im kleinen Saal der Stadthalle, wo es um die Ausgliederung der KGaA ging. Für mich der richtige Schritt, das aus dem e.V. heraus zu lösen und eigenständig zu entwickeln. Damit war ich Gründungsmitglied des Aufsichtsrates und das hat mir immer sehr Spaß gemacht, bis dann ja natürlich das Thema auch kam, diese Verwerfung mit Nichtwahl, mit Rücktritt von Vereinspräsidium und dann die Bitte von Nicole, doch im Team mitzumachen. Das habe ich sehr gerne gemacht, meine Erfahrung dort einbringen von den Funktionen. Ich war 10 Jahre lang auch Vereinsvorsitzender bei Grün-Weiß-Waggum. Aber in dem Jahr habe ich festgestellt, dass Eintracht, und das muss man einfach so sehen, wenn man im Präsidium ist, mehr ist als Profifußball. Und dass es darum geht, Abteilungen kennenzulernen, wie zum Beispiel Wasserball, die mal Bundesliga gespielt haben, deren Sport sich zurückentwickelt hat. Auf der anderen Seite die Data, die jetzt in höheren Ligen spielen. Oder, was ganz wichtig ist für Eintracht Braunschweig, finde ich, ist, dass der Leistungssport bei uns weiblich ist. Das gilt für die Basketballfrauen, das gilt für die Hockeyfrauen, die jetzt ja den Aufstieg in die erste Liga im Hallenhockey geschafft haben, aber auch die Fußballerinnen, die hoffentlich dieses Jahr eine Klasse höher dann schaffen. Das sind alles Dinge, die man lernen muss, die so im Aufsichtsrat oder wenn man dort in wirtschaftlichen Regionen tätig ist, etwas verborgen bleiben, aber die wir gemeinsam als Team auch nach vorne bringen wollen, dass der e.V. auch aus mehr besteht als nur Profifußball und dass das viel für die Stadt und für die Region auch bedeutet. Und da mitzumachen, damit in einem Team zu arbeiten, was kontroverse Diskussionen führt, aber am Ende doch gemeinsam entscheidet, wie wir den besten Weg für unsere Eintracht finden. Das macht Spaß. Da lerne ich sehr viel noch, auch über Vereinsarbeit in so einem Großverein mit jetzt 6.000 Mitgliedern, dann auch mit einer professionellen Geschäftsstelle. Das muss man ja auch sehen, das hatte ich in Waggum so nicht. Da war alles ehrenamtlich, jetzt hast du auch professionelle Arbeit dabei. Macht sehr viel Spaß und manchmal merkt man nicht, wie oft man im Kubus dann schon tagsüber ist. Aber solange das so weiter ist und die Mitglieder auch so mitmachen und einen ansprechen und sagen, Mensch, das ist toll, dass ihr euch als Präsidium so kümmert, macht das als erster Vizepräsident sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir noch erfolgreich auch die nächsten Jahre gestalten können.
Ich kann bestätigen, dass du sehr oft im Kubus bist, als meistens erster Anlaufpunkt für dich. Aber du hast schon eine Brücke geschlagen, für die ich sehr dankbar bin, denn du hast es schon zu kurz zusammengefasst, dass wir natürlich auch außerhalb des Profifußballs sehr aktive Abteilungen haben. Und das ist natürlich meine Überleitung zur Vizepräsidentin-Abteilung, Bettina Heinicke. Bevor wir dann vielleicht nochmal im Detail auf die Arbeit der Abteilungen kommen und deine Arbeit mit den Abteilungen. Liebe Bettina, hat es ja Nicole gerade schon gesagt, du warst damals Teil des anderen Teams, ohne es jetzt zu werten, aber du warst ja nicht im Wahlkampfteam des Roten Löwen. Deswegen vielleicht nochmal die Frage an dich auch, wie war für dich damals der Wahlkampf aus anderer Perspektive heraus und am Ende auch der Wahlerfolg und bis hin zum, ja, jetzt hast du ja auch 12 Monate mit dem Team verbracht, hast dich hier immer mehr, glaube ich, das kann ich sagen, eingegroovt ins Team, das hat ja auch Nicole gerade schon gesagt und von daher würde mich jetzt mal so ein bisschen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wieso du das erlebt hast, den Wahlkampf und natürlich dann auch die letzten 12 Monate.
Ja, Sven, das war schon eine ganz heiße Phase für mich. Ich bin ganz spontan im Endeffekt in das Team Axel Ditzinger gekommen und habe mir auch überlegt, warum nicht. Ich war sehr aktiv. Bei Eintracht Braunschweig habe jahrelang Hockey gespielt in der ersten Bundesliga, habe von der Eintracht auch profitiert. Ich habe super Training bekommen, habe durch dieses Training die Möglichkeit auch dann erhalten, für Deutschland in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe insgesamt 79 Länderspiele für Deutschland gespielt, habe 260 Bundesligaspiele auf dem Kunstrasen gebracht und das war schon ganz enorm, was ich da geleistet habe. Und dann gab es eine Zeit, wo ich dann mich um die Familie gekümmert hatte. habe Abstand genommen von Eintracht, aber immer irgendwo den Eintracht im Fokus gehabt. Und ja, und dann kam halt eben die Aufforderung von Axel und er fragte mich, Mensch, hast du Lust? Ich sag, gib mir Zeit, lass mich eine Nacht überlegen. Und das ist ja schon sehr kurz. Und dann, ja, habe ich gesagt am nächsten Tag, ach klar, warum nicht? Ich probier's. Es ist eine Chance. Es kann sein, dass wir das nicht schaffen. Es kann aber auch sein, dass wir das schaffen. Wir waren ganz intensiv 3 Monate in den Abteilungen unterwegs, haben uns alle Abteilungen angeguckt, haben mit allen Vorständen gesprochen. Es war super interessant. Ich war absolut baff, was sich alles schon so ergeben hatte in den ganzen Jahren, mit was für einem Fokus im Endeffekt die Abteilungen auch vorangehen. Sie sind alle leistungsorientiert, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich auch aus dem Teamsport komme, was für mich auch immer sehr wichtig war, Ziele zu haben. Und ja, dann kam es dann im Endeffekt zu dem Tag, wo wir denn uns dann alle versammelt hatten und wir waren, wie Nicole auch schon gesagt hat, sehr, sehr aufgeregt. Wir saßen da völlig angespannt und warteten im Endeffekt auf die Ergebnisse und wie es dann im Endeffekt so kam, musste ich dann sagen, okay, Bettina, du wirst jetzt gewählt, du bist jetzt gewählt, das ist unglaublich, was machst du jetzt eigentlich? Und ich war in dem Moment happy, war aber auch irgendwie enttäuscht, weil ich wollte doch so gerne mit meinem Team gewählt werden. Ja, und dann erledigte sich das im Endeffekt alles im Laufe der Zeit. Wir wachsen zusammen, wir treffen uns oft, was Nicole auch schon gesagt hat. Es gibt immer wieder Themen, die immer wieder auf den Tisch kommen. Wir sind gut strukturiert, gut aufgestellt, haben immer eine Agenda dabei, sind im Endeffekt auch an den Abteilungen dran. Unsere 6-wöchigen Vorstandssitzungen, die wir immer abhalten, sind sehr interessant. Wir versuchen auch immer mal Neuigkeiten reinzubringen, wie zum Beispiel, dass wir im Endeffekt auch mal andere Abteilungen bitten, sie ranzuholen und uns zu erklären, Mensch, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr Probleme? Können wir euch irgendwie unterstützen und helfen? Und ich glaube, die Zeit ist relativ schnell vergangen. Ich muss wirklich sagen, ich habe eingeatmet und ausgeatmet und jetzt ist schon im Endeffekt ein Jahr vorbei. Es ist unglaublich. Und ja, ich finde, diese ganze Sache, die wir im Endeffekt jetzt anpacken mit unserer Eintracht, finde ich sehr gut. Ich würde mir sehr gerne noch wünschen, dass wir noch mehr Zuspruch bekommen aus den Abteilungen, dass wir im Endeffekt noch mehr Infos bekommen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Zeit und es wird kommen. Also ich bin da ganz zuversichtlich.
Die Zuversicht nehme ich gerne auf und nehme zugleich auch die Steilvorlage von Uwe nochmal mit zum Thema Leistungssport. Und die Steilvorlage schicke ich auf der rechten Außenbahn natürlich nach vorne und hoffe, dass Benjamin Kessel in seiner unnachahmlichen Art diese entsprechend auch verwerten kann. Benjamin, du bist ebenfalls im März zum ersten Mal ins Präsidium gewählt worden, amtierender Vizepräsident Fußball, warst lange Jahre Profi bei Eintracht und hast nach deinem Karriereende natürlich nicht alles an den Nagel gehängt, was Sport angeht, sondern bist inzwischen im NLZ tätig und eben auch bei uns im gemeinnützigen Sportverein. Aber die Frage an dich, wurde es damals gefragt, ob du dir das vorstellen könntest und was waren so deine Beweggründe, diese Kandidatur anzunehmen?
Ja, Sven, erstmal ein bisschen komisch, mit Benjamin angesprochen zu werden, aber
sehr förmlich heute.
nein, es war damals so gewesen, dass vor der Jahreshauptversammlung Dennis Krupka auf mich zugekommen ist. Er war ja vorher Vizepräsident Fußball und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Er sieht mich als einen würdigen Nachfolger an. Bei Dennis hat sich damals beruflich einiges getan. Er ist dann vom NLZ in den Kubus gewechselt, hat dort mehr Verantwortung bekommen. Und er hat es A, wahrscheinlich zeitlich nicht mehr geschafft und B, aber auch hat er gesagt, dass er einen gewissen Interessenskonflikt aus dem Weg gehen wollte. So hat er es damals formuliert. Und deswegen hat er mich gefragt, ob ich das mir vorstellen könnte, weil er, wie gesagt, in mir Potenzial sieht und in mir einen würdigen Nachfolger. Und den Wunsch wollte ich dann Dennis nicht ausschlagen. Nein, für mich war es natürlich eine großartige Chance, nach meiner aktiven Karriere auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Gerade als Vizepräsident Fußball da auch die Fußballabteilung voranzubringen. Das war mir ein ganz großes Anliegen und ich musste da auch nicht lange überlegen. Dann war es ja dann so, dass dann im Anschluss ich glaube, das war dann vielleicht eine Woche später, Christoph Bratmann nicht mehr wiedergewählt wurde als Präsident. Und dann ging es ja eben in den Wahlkampf, das haben wir eben schon ausführlich thematisiert. Und dann war es nun mal so, dass Nicole auf mich zugekommen ist und gefragt hat, du pass auf, wir machen das genau in der Konstellation. Und ja, da musste ich auch kein zweites Mal wieder nachdenken, weil für mich war es klar, dass ich das in dem besagten Team einfach machen möchte. Und ich habe es auch bis heute keinen Tag bereut.
Das freut uns natürlich zu hören, was genau deine Aufgaben sind bei der Eintracht, speziell im Breitensport und im Präsidium. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir machen die Runde komplett mit Rainer Zech als unseren Vizepräsidenten Finanzen, der ja seit 2008 bereits im Präsidium tätig ist. Und genau deswegen, Rainer, vielleicht nochmal deinen Rückblick auch ein bisschen weiter als nur 12 Monate, praktisch während deiner kompletten Zeit hier. Was hast du erlebt? Wie siehst du den Verein in der Zeit und bis heute sozusagen auch aufgestellt?
Ja, ich glaube, der Blick auf die letzten 16 Jahre, ich bin selbst immer ein bisschen erschrocken, wenn ich mir die Zahl vor Augen führe, würde wahrscheinlich auch den heutigen Podcast sprengen. Aber ich glaube, so die großen Leitlinien, die ich erkennen würde und die ich auch ein Stück weit ja durchlebt habe, Uwe hat es vorhin auch schon angesprochen, seinerzeit die Ausgründung des Profibereichs in die Kapitalgesellschaft in 2007, 2008 war sicherlich ein großer Schritt, den die Eintracht gegangen ist, die mit vielen Befürchtungen auch auf Seiten des Vereins verbunden waren. Verlieren wir Einfluss auf diesen Bereich? Auch schmälern sich möglicherweise auch die Finanzen des Vereins im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der einzelnen Sportarten? All das war damals auch Thema. Ich glaube aber auch, dass das Gegenteil der Fall war. Wir haben durch diesen mutigen Schritt seinerzeit unglaublich an Struktur gewonnen. Und damit meine ich nicht nur die Professionalisierung im Bereich des Profifußballs, sondern eben auch die Grundsteine dafür gelegt, dass eben der Verein viel professioneller aufgestellt werden konnte. Wir haben, auch dass du heute hier im Podcast bist, ist gewissermaßen ja auch sichtbares Zeichen dafür, wo wir uns hinentwickelt haben. Wir haben sehr viel mehr Professionalität im Vereinsmanagement, was bei dem Wachstum des Vereins damals gingen wir auf die 3.000 Mitglieder von oben nach unten zu. Jetzt haben wir die 6.000 Mitgliedermarke gerade von unten nach oben durchschritten. Also auch eine sehr positive Entwicklung. Es ist natürlich ganz wichtig, dass dieser Verein auch durch professionelles Management geführt wird. Dafür haben wir die Grundlagen geschaffen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt gewesen, diesen Verein zukunftsfähig zu machen. Denn ich glaube, in allen gesellschaftlichen Gruppen beobachten wir, dass natürlich die Möglichkeiten und auch der Wille zu ehrenamtlichen Engagement einfach an Grenzen stößt, weil viele eben auch beruflich stark eingebunden sind in den unterschiedlichen Beziehungszusammenhängen. Und da ist es eben wichtig, dass das Ehrenamt und das Hauptamt gut miteinander verzahnt werden konnte. Und das haben wir, glaube ich, bis heute ganz gut hingekriegt. Wenn wir aus meiner Sicht auf die Entwicklung 2008 zurückschauen, was auch ein mutiger Schritt war, erlebe ich jetzt auch gerade die Phase, in der ich jetzt seit einem Jahr auch mit dem neuen Team im Präsidium bin, dass wir irgendwie gerade dabei sind, so die nächste Entwicklungsstufe zu gehen, die ich für mich erlebe, vielleicht so unter den Überschriften mehr Mut zu Beteiligung. Wir haben jetzt ganz viele Kooperationsformen, Gesprächsrunden, einen Strategieprozess. Wir stoßen bald einen Satzungsprozess an. Das Thema Kommunikation wird sehr groß geschrieben, sodass wir jetzt auch tatsächlich in eine Phase kommen, wo wir die unterschiedlichsten Anspruchsgruppen im und um den Verein hier mitnehmen, was sehr anstrengend ist manchmal, aber was uns, glaube ich, absolut gut tut und uns auf die nächste Entwicklungsstufe bringt. Mehr Mut zur Rollenklarheit, dass eben klar ist, wofür ist denn die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft zuständig, wofür ist das Präsidium zuständig. Das sind alles Dinge, die einfach auch jetzt an der Zeit sind und die uns, glaube ich, weiter nach vorne bringen werden. Insofern erlebe ich auch nach 16 Jahren jetzt hier bei Eintracht wieder eine neue Phase und das finde ich unglaublich spannend und auch persönlich sehr bereichert. Und natürlich auch finanziell hat sich in den Jahren einiges getan. Die Mitgliedsbeiträge haben sich mehr als verdoppelt. Wir sind dabei, auch den Sponsoring-Bereich stärker auszubauen. Aber natürlich dürfen wir auch nicht die Augen verschließen. Letztendlich bleiben immer noch viele Herausforderungen. Ich denke, auch wenn wir auf die Abteilungen gucken, auf Finanzierungsnotwendigkeiten, wo wir vielleicht ja auch gleich noch im Podcast Gelegenheit haben, ein bisschen drauf zu sprechen zu kommen, sind die Herausforderungen auch geblieben.
Genau, die Herausforderung speziell finanzieller Natur und infrastrukturell kommen wir tatsächlich gleich noch drauf. Wir werden aber vielleicht erstmal mit einem anderen Thema kurz weitermachen, aber auch da nehme ich den Ball von Rainer Zech gerne auf, nehme ich das Thema Aufsichtsrat und Organisationsstrukturen. Es ist ja in unserer Satzung so geregelt, dass der Präsident oder die Präsidentin automatisch auch Teil des Aufsichtsrates ist. Und im aktuellen Fall wird Nicole auch begleitet von dir, Rainer, in der Tätigkeit im Aufsichtsrat oder in der Präsentanz des Alleingesellschafters, des Gesamtvereins. Seid ihr im Aufsichtsrat unterwegs und deswegen auch natürlich direkt an dich auch, Nicole, die Frage, mit welchen Themen du da auch im Gremium, der sich natürlich primär im Profifußball auch dreht, welche Themen kannst du dort aus Sicht des BTSV auch einbringen und wie sieht eure Arbeit dort auch, seit du da im Amt bist oder mit dabei bist, denn dieses Gremium ist ja schon ein Jahr vorher nahezu neu gewählt worden. Wie sieht die Arbeit aktuell dort auch aus?
Das würde ich sehr gerne einmal erläutern und würde einmal anfangen, hier nochmal auch zu erwähnen, dass wir alle im Aufsichtsrat und auch im Präsidium in einem Ehrenamt unterwegs sind. Hier ist das ehrenamtliche Leidenschaft, die wir hier verkörpern und mit großem zeitlichen, privaten Freizeiteinsatz unterwegs sind, um das nochmal zu verdeutlichen. Wir haben professionelle Strukturen, wie Rainer auch schon gerade gesagt hat, in der Kapitalgesellschaft mit Geschäftsführung und sehr vielen Mitarbeitenden und wir haben das Ganze im Verein, im Breitensport- und Leistungssportverein, dem e.V., dem BTSV, ein Vereinsmanagement, was mit hauptamtlichen Strukturen dort unterwegs ist. Und da sind wir in beiden Bereichen sehr professionell aufgestellt. Als Präsidentin, das hast du gerade schon angesprochen, bin ich qua Amt gesetzt im Aufsichtsrat der Tochtergesellschaft, der GmbH und Co. KGaA, wo unsere Profifußballer verortet sind, genauso wie das NLZ. Ich bin dort im vergangenen Jahr dann von diesem Gremium zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Wir haben mit Jens-Uwe Freitag einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der nicht aus dem Präsidium kommt, sondern gewählt wurde als Mitglied des Aufsichtsrates. Und wir sind jetzt auch vollständig besetzt. Wir konnten letztlich vor nicht allzu langer Zeit auch das gewählte Mitglied der Fanabteilung im Aufsichtsrat mit aufnehmen, sodass wir jetzt einen vollständigen Aufsichtsrat haben. Das war ja längere Zeit nicht der Fall. Jetzt sind alle 9 Plätze voll besetzt und wir sind quasi im vollen Umfang funktionstüchtig. Im Aufsichtsrat ist es tatsächlich so, dass Rainer und ich natürlich die BTSV-Seite mit prägen und mit einbringen. Und wir haben mit dem Vertreter der Fanabteilung ja auch noch jemanden, der aus den Strukturen des BTSVs kommt. Das merkt man auch und das ist sehr gut so. Wir haben sehr viele kommunikative Formate aufgelegt, wo wir unter anderem auch unter Beteiligung natürlich der Fanabteilung mit verschiedenen Fangruppierungen in der Kommunikation sind. Wir haben bestimmte Dialogformen und weisen da halt auch immer drauf hin und wir versuchen natürlich auch Vernetzungen vom Nachwuchsleistungszentrum und da wird Benny nachher noch ein bisschen genauer erzählen, wie das funktioniert, so Crossover zu unseren Abteilungen im BTSV zu schlagen. Das heißt, auch von der Profigesellschaft Dinge zu importieren quasi in den Breiten- und Leistungssportverein, um dort unsere Leistungsträger auch voranzubringen. Und Uwe hat das vorhin schon so schön gesagt, der Leistungssport im BTSV ist in der Hauptsache weiblich mit vielen weiblichen Mannschaftssportarten und die zu unterstützen und die nach vorne zu bringen, ist eine der großen Mitaufgaben. Und das platziere ich auch im Aufsichtsrat, dass wir davon natürlich auch in der Kapitalgesellschaft von profitieren können, wenn wir im BTSV so starke Mannschaften haben, die in der ersten Bundesliga unterwegs sind oder wir Nationalspielerinnen und Spieler haben, kann davon auch die Profigesellschaft durchaus profitieren. Also diese Aspekte und diese Punkte bringen wir schon mit rein. Und Rainer wird sicherlich nachher noch was zu den finanziellen Situationen sagen. Und da ist ja mit Rainer jemand dabei, der dann den Gesamtüberblick hat, also von den BTSV-Zahlen zur Kapitalgesellschaft und natürlich nicht ganz zu vergessen unsere Stiftung. Auch da ist Rainer ja mit aktiv und insofern glaube ich, dass Rainer und ich gute Akzente vom BTSV in die Kapitalgesellschaft bringen können.
Das hast du ja schon ein bisschen angedeutet, beziehungsweise Rainer hat es ja auch schon getan. Wir schauen ja auch heute so ein Stück weit voraus und dazu gehört natürlich auch immer ein Plan, den man sich zurechtlegt für die kommenden Jahre und auch natürlich ein bisschen Mut, diese auch umzusetzen. Der Verein in Gänze, also nicht nur Gesamtverein, sondern auch natürlich alle Strukturen, die damit auch zusammenhängen, die Stiftung hast du erwähnt, die Kapitalgesellschaft im Profifußball, Nachwuchsleistungszentrum, haben sich auf den Weg gemacht, einen Strategieprozess anzuschieben, den hast du ja maßgeblich auch mit initiiert. Wir sind ja, bin ja auch selbst involviert, oder wir alle sind ein Stück weit auch selbst involviert in unseren Funktionen. Sind wir ja schon ein Stück weit vorangekommen. Kannst du uns mal so einen kurzen Zusammenfassung geben, wie es zu der Idee gekommen ist, diesen Prozess auch anzustoßen, die Struktur, die dahinter steht und wo wir vielleicht aktuell auch ungefähr stehen.
Ja, die Idee ist auch in den Gremien schon vor längerer Zeit entstanden, sich strategisch auf den Weg zu machen. Wir werden von draußen, also zumindest die Kapitalgesellschaft mit dem Profibereich, immer als Fahrstuhlmannschaft bezeichnet, immer rauf und runter. Und um das zu umgehen und natürlich auch die 14 Abteilungen des Breiten- und Leistungssportvereins gut für die Zukunft zu präparieren und aufzustellen und davon ein bisschen wegzukommen und eine Idee zu haben, wie wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren in verschiedenen Bereichen agieren, kam die Idee auf einen umfassenden Strategieprozess anzustoßen. Es gab mal eine Kerngruppe, die um Wolfram Benz, Peter Vollmann, Dennis Krupke und mir dann sich aufgemacht hat, zu gucken, wie gehen wir diesen Strategieprozess an, wie können wir uns auch Expertise von außen dazu holen, damit wir nicht in unserem eigenen, man nennt das immer so, in unserer eigenen Suppe köcheln, sondern ein bisschen auch von extern begleitet werden. Das ist uns gelungen. Nach intensivem Suchen haben wir dann eine Agentur gefunden, die uns auch seitdem begleitet auf diesem Weg des Prozesses. Und dieser Prozess ist tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, da können meine Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Gremium aber gleich auch noch was zu sagen. Ich finde das so deswegen so spannend, weil wir uns bestimmte teilstrategische Bereiche der Eintracht angucken, unter anderem Infrastruktur natürlich, den Sport, die Finanzen, die Personalstrategie. Also wir haben verschiedene Themen, die wir da angehen. Und zwar machen wir das nicht alleine, sondern es sind in allen Bereichen, die sich in sogenannten Teilstrategiegruppen zusammensetzen und daran arbeiten, Menschen aus dem operativen Geschäft, das heißt Mitarbeitende dabei, aus dem NLZ, aus der Geschäftsstelle, aus dem Vereinsmanagement. Wir haben aus allen Gremien, also aus Aussichtsrat und auch aus dem Vorstand der Stiftung und aus dem Präsidium Menschen, die in diesen Gruppen mitsitzen. Wir haben aber genauso auch Mitglieder aus dem Breitensport- und Leistungssportverein, also aus der Vorstandsriege des Vereins haben wir Menschen, die da mit dabei sind und das Ganze mit angehen. Und wir haben sogar Sponsoren und Stakeholder mit am Tisch sitzen, die sich quasi das Herz der Eintracht einmal mit uns zusammen angeguckt haben, um sich auf den Weg zu machen, damit wir für die nächsten Jahre eine Stabilisierung in den unterschiedlichsten Bereichen erfahren können. Und wir machen das jetzt tatsächlich schon seit letztem Jahr und sind sehr, sehr gut vorangekommen, das hast du gerade gesagt, Sven, und stehen kurz davor, dann tatsächlich auch in einzelnen strategischen Bereichen im Sommer schon die ersten Schritte in eine Umsetzung zu gehen. Und das finde ich ganz bemerkenswert, weil wir sehr viel Zeit investiert haben. Jeder Einzelne, der sich in den Teilstrategiegruppen getroffen hat, hat sehr, sehr viele Stunden darin investiert, sich Gedanken zu machen über diese Bereiche. Wie können wir uns da positionieren? Wie können wir was optimieren? Wie können wir etwas voranbringen? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist für uns. Und das hat Rainer vorhin auch gesagt, wir vielleicht in einer neuen Phase der Professionalisierung und Strukturierung dieses Vereins sind. Und das hat ganz viel mit Teilhaben und Demokratieverständnis zu tun, dass wir alle daran teilhaben lassen an diesem Prozess. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr gut aufgestellt sind und schon unterwegs sind. Es gibt allerdings noch ganz, ganz viel zu tun. Also wer schon mal strategische Prozesse begleitet hat, weiß, dass das jetzt erstmal der Auftakt ist, das Ganze in die Umsetzung zu bringen und tatsächlich in die kleinsten Struktureinheiten, die wir haben im Verein, also bis in die letzte Abteilung runterzubrechen und auch umzusetzen. Das wird uns einiges noch an Kraft und Arbeit kosten, aber mit dem ganzen Engagement und mit der Power, mit der jeder Einzelne dabei ist, glaube ich, können wir das sehr, sehr gut schaffen.
Jetzt haben wir ja mit Uwe Fritsch einen ersten Vizepräsidenten, wo man sich natürlich fragt, was ist eigentlich seine Aufgabe? Denn er hat ja kein Amt, was man ihn irgendwie so im Namen schon erlesen kann, Finanzen, Fußball, Abteilung, außer dass er sagen, dein Stellvertreter ist, liebe Nicole. Aber Uwe hat natürlich auch in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel inhaltlich bewirkt und da würden wir jetzt gerne mal so draufschauen, mit dir zusammen natürlich und wir sind natürlich im stetigen Austausch und das ist auch ganz wichtig. Nicole hat ja den Strategieprozess angesprochen. Dazu gehört es natürlich auch, dass man viele Leute mitnimmt, mit ihnen spricht, ihre Bedürfnisse abfragt, aber natürlich auch stets dafür sorgt, dass der Verein ja auch nahbar bleibt. Und da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Monaten schon viel auf die Beine gestellt für die Mitglieder, für die Gremien und auch natürlich bis hin zu den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle. Uwe, das ist ja viel deine Arbeit, das zu koordinieren und zu organisieren. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, was da so genau deine Aufgaben waren und welche Veranstaltungen und welche Formate wir da jetzt auch schon in den letzten Monaten auf den Weg gebracht haben?
Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, dass Nicole sehr viel natürlich auch repräsentative Aufgaben hat. Und gerade in der Einmaligkeit, sie hat das ja schon im ersten Teil besprochen, sehr gefordert ist, unsere Eintracht nach draußen zu repräsentieren. Und das spürt man ja daran, wenn sie berichtet, wo überall Anfragen kommen. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Und da wir das ehrenamtlich machen und sie ja auch noch einen Hauptberuf hat, geht es natürlich darum, in Abstimmung als erster Vizepräsident vielleicht so ein Stück die Organisation im Hintergrund zu übernehmen. Das mache ich sehr gerne. Natürlich auch mit dir, Sven, das weißt du. Wir sitzen ja oft zusammen. Und wir haben natürlich nach Corona auch die Chance genutzt, wieder an die Menschen ranzukommen. Es war ja doch eine Zeit lang kaum möglich, an Menschen heranzukommen, mit Menschen zu sprechen. Und ich finde, das, was wir als erstes gemacht haben, uns da überlegt haben im neu gewählten Präsidium, wie kommen wir wieder an die Mitglieder ran, war, dass wir geplant haben, zum einen den Tag der Eintracht im letzten Jahr, der nach Unterbrechung ja wieder stattgefunden hat, wo es ja einfach darum ging, den Verein insgesamt darzustellen, die 14 Abteilungen, die Breite, die Vielfalt und natürlich auch den Spaß ein bisschen wieder nach vorne zu bringen nach der Corona-Zeit. Das Zweite ist, die Mitgliederversammlung hatte uns den Auftrag gegeben, zur Halbzeit immer eine Mitgliederversammlung durchzuführen, noch Gespräche zu führen mit den Mitgliedern, mit den Sportlerinnen und Sportlern. Und auch das war ein völlig neues Format für uns. Und da hast du immer die Chance, wenn du neue Formate entwickeln musst, dann hast du die Chance, etwas Neues zu machen, dichter an die Menschen ranzukommen. Und wir alle fünf zusammen mit dir, haben, glaube ich, die Chance sehr gut genutzt. Dazu ist es aber notwendig, auch die Arbeit, die Organisation mitzunehmen. Das ist der Vorstand, das sind die Funktionsvorstände, die Gewählten. Und hier ist es uns gelungen, Ideen zu entwickeln, mal eine Klausur zu machen. Wir haben im Harz ein wundervolles Heim, wo man auch mal ein Wochenende verbringen kann, von unserer Wintersportabteilung und wir haben das genutzt, haben erstmals nach vielen Jahren, habe ich gehört, wieder eine Klausur des Vorstandes gemacht, um Themen zu besprechen. Wir sind kurz vor der nächsten Klausur. Also das heißt, wir nehmen doch die Dinge ernst und was, muss ja Bettina noch was zu sagen, will ja nicht vorgreifen, aber was wir immer wieder hören ist, früher hat der Profifußball dominiert, heute sind es wir, die Abteilung mit unseren Problemen und es kostet natürlich viel Kraft, vor allen Dingen immer den Terminkalender übereinander zu legen, wenn wir uns mit Abteilungsvorständen treffen. Also das, die interne Organisation der Arbeit macht mir erstens sehr viel Freude und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich denke daran, wenn dann gesagt wird, wir haben noch nie mit dem Präsidium einen Termin gehabt, zeigt das ja die Defizite der Vergangenheit, aber zeigt uns auch den Weg auf, was eigentlich die Abteilungen, was die Mitglieder von uns wollen. Fassbar, anfassbar, nahbar, für die Probleme ansprechbar. Und das, glaube ich, verkörpern wir alle fünf zusammen. Sicherlich können wir nicht alle Probleme sofort lösen, aber das, was Nicole gesagt hat, der Strategieprozess wird uns dabei helfen, eine klare rote Linie zu organisieren, einen roten Faden zu organisieren, auf dem wir weitergehen. Das macht mir sehr Spaß, das mitzuorganisieren. Ich freue mich dann auf die nächste Zeit. Es ist ja schon angedeutet worden, was wir alles vorhaben. Und man muss nicht zu viel schon vorher versprechen, aber ich verspreche mir, wenn wir das so weitermachen in der vertrauensvollen Zusammenarbeit aller, dass wir da noch eine ganze Menge bewegen können und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Aha-Erlebnis bei den Mitgliedern oder auch bei den Freunden, bei den Sponsoren erreichen. Ich denke nur eins, Sven, was wir ja auch insgesamt gut als Präsidium auch vorbereitet haben bei den Schwierigkeiten, war der Doppelspieltag in der VW-Halle, wo unsere Damen zweite Bundesliga Basketball zusammen mit den Basketball-Löwen Braunschweigs zusammen an einem Spieltag in der VW-Halle waren. Das sind alles Themen, die wir in die Gesellschaft wirken, wie wir in Braunschweig reinwirken, und das macht sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir da noch viele kluge Ideen haben. Und Tag der Eintracht, jetzt mal der Werbeblock, ne, ist ja erlaubt, 17. Juni, rings ums Stadion, 100 Jahre Eintrachtstadion. Ich glaube, das sind die nächsten Herausforderungen, die vor uns liegen. Und darauf freue ich mich.
Ja, oh, den Werbeblock habe ich mir notiert für nach dem Podcast oder für zum Abschluss. Aber wir nehmen das Datum des nächsten Tag der Eintracht auf jeden Fall schon mal mit auf. Und leiten aber gleich über, denn der Tag der Eintracht, hast du gesagt, ist ja auch die Fläche und die Möglichkeit für unsere 14 Abteilungen, also sowohl die passiven Mitglieder, die sich natürlich viel in der Fanabteilung auch aufhalten, aber natürlich auch viele aktive Sportlerinnen und Sportler, die eben ihrer Leidenschaft in Form einer Sportart nachgehen. Und dafür haben wir natürlich auch eine Vizepräsidentin Finanzen, wollte ich gerade sagen, sondern Abteilungen. Wir haben mit Bettina Heinicke, das hat sie ja schon gesagt, eine ehemalige Hockey-Nationalspielerin hier an Bord, die natürlich auch ein besonderes Auge auf unsere Hockey-Abteilung hat, die ja auch sehr erfolgreich ist, aktuell, ganz aktuell mit dem Aufstieg der ersten Damenmannschaft in der Halle in die erste Bundesliga, aber eben auch in Summe 13 Abteilungen, wovon 13 auch die gut zugeordnet sind, weil nur eine wäre theoretisch oder ist bei Benjamin Kessel, nämlich die Fußballabteilung, zugeordnet. Liebe Bettina, du hast ja vorhin schon so ein bisschen allgemein was gesagt zu deiner Arbeit, worauf es so ein bisschen ankommt, als Vizepräsidentin für die Abteilung da zu sein. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was so die letzten Wochen und Monate genau deine Themen waren, mit denen du dich beschäftigt hast, wo natürlich auch ich involviert war, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, aber natürlich auch das Präsidium. Wo sind da so die Hauptpunkte gerade gewesen in der Vergangenheit?
Ach, es gibt so vieles bei Eintracht, was man anfassen kann und was man durchleuchten kann. Und wichtig ist mir einfach auch, dass wirklich denn auch vielleicht die Zuhörer wissen, was haben wir überhaupt alles für Abteilungen? Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass wir mit unseren 13 Abteilungen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ich mache das jetzt einfach mal alphabetisch, gehe ich mal runter. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich auch dann wirklich keine Abteilung vergessen möchte. Wir haben eine Basketballabteilung, unsere Fanabteilung, Fitness und Gesundheit gehört dazu, Handball, Hockey, Leichtathletik, Schwimmen und Wasserball. Dann haben wir eine Sport- und Freizeitabteilung 50+, die immer gerne noch neue Mitglieder braucht. Vielleicht denkt ihr mal darüber nach. Und wer Lust hat, ab 50 einfach mal sich bewegen zu wollen, obwohl er es schon lange nicht mehr gemacht hat, ist da super gut aufgehoben. Dann gibt es Stildart, Tennis, Tischfußball, ganz hervorragende Tischkicker haben wir bei uns, Turnen und den Wintersport. Und das ist wirklich eine ganze, ganze Menge, was aber noch lange nicht heißt, dass das alles sein muss an Abteilungen. Es sollen neue Angebote und neue Sportarten werden geprüft und wir sind da wirklich ganz gut dran. Uwe hat vorhin gesagt, das fand ich ganz nett, wir machen alles peu à peu und es läuft. Und mir ist es manchmal ein bisschen zu langsam. Also ich würde sehr gerne schneller irgendwo zum Ziel kommen. Aber es ist so, wir müssen uns da einfach so ein bisschen arrangieren, weil es wirklich einfach eine Wahnsinnsmenge ist. Wäre es nur eine Abteilung, dann könnte man die anpacken und von hinten bis vorne könnte man modernisieren. Aber bei so vielen Abteilungen ist es wirklich sehr schwierig. Wir haben das große Glück, dass unsere Vorstände uns sehr unterstützen, dass sie sehr kommunikativ sind, dass sie uns fragen, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die wir unterstützen könnten, wie vielleicht zum Beispiel jetzt war es in der Hockeyabteilung so, da gibt es Spielerinnen, die aus dem Ausland kommen, ob wir die Möglichkeit haben, diese Spielerinnen unterzubringen, ob wir Wohnungen besorgen könnten, und dafür sind wir natürlich gute Ansprechpartner. Wir kennen wirklich Gott und die Welt in Braunschweig. Und da gibt es Möglichkeiten, wo wir wirklich sagen können, ja, wir unterstützen und wir helfen. Und das ist nicht nur in der Hockeyabteilung so, das soll in allen Abteilungen der Fall sein. Und wir sind, glaube ich, was das angeht, auf dem guten Weg.
Jetzt hast du ja schon gesagt, wir sind breit aufgestellt. Nicht nur am Breitensport, da kommt der Name auch her, sondern auch im Leistungssport. Hockey ist jetzt schon gefallen, Basketball hast du genannt mit unseren und hat auch Uwe ja genannt mit den Bundesliga-Basketballerinnen. Aber wir haben auch, weil wir weiblich sind, was natürlich nicht alle Männer diskreditieren soll, die bei uns Sport treiben, sondern natürlich auch eine Frauenfußballmannschaft, die in Olpert zu Hause ist. Und das ist gleichzeitig, ich freue mich immer wieder über meine eigenen Brücken, aber das ist gleichzeitig tatsächlich der Übergang zu Benny Kessel. Du hast ja vorhin schon ein Stück weit was zu deinem Amt gesagt, wie du dazu gekommen bist und dass du Dennis Krupke damals nachgefolgt bist, ein ähnliches Profil hast. Dennis war im NLZ, du bist im NLZ. Und schlägst auch hier eine Brücke zwischen EV, NLZ und Profimannschaft am Ende des Tages. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie da so diese Brücke aussieht, was du machst und wo wir da aktuell auch auf dem Weg sind, vielleicht auch wieder ein bisschen besser aufgestellt zu sein, was am Ende ja auch sich im Profifußball ja auch sichtbar werden lässt.
Ja, ich fange mal an mit meiner eigentlichen Tätigkeit im NLZ. Wo ich ja, sagen wir mal, als einziger der Präsidiumsmitglieder auch hauptamtlich angestellt bin. Das ist nun mal das NLZ und da macht mir die Arbeit erstmal großen Spaß. Und ich glaube, dass das NLZ schon ein großes Thema auch war. Bewusst auch, glaube ich, dadurch, dass eben der Wahlkampf entstanden ist, weil sich das andere Team auch sehr drauf gestürzt hat, was ich in erster Linie erstmal gut fand, weil wenn das NLZ im Gespräch ist, ist es erstmal gut. Aber natürlich gibt es immer Themen im NLZ, die wir voranbringen müssen und auch voranbringen wollen. Weil letzten Endes geht es immer darum, natürlich eine ganzheitliche Ausbildung für die Spieler zu bewerkstelligen, aber es geht unterm Strich auch darum, ja, wieder auch Profis aus dem eigenen Nachwuchs hier im Eintrachtstadion spielen zu sehen. Und dafür gehe ich jeden Tag sehr, sehr fokussiert und gut gelaunt auf die Arbeit und versuche, ja, mit bestmöglichem Einsatz dafür zu sorgen, dass wir das irgendwann wieder schaffen. Natürlich mit allen Mitarbeitern, die bei uns im NLZ tätig sind, die ja rund um die Uhr dafür sorgen wollen, dass wir das irgendwann wieder hinbekommen. Die Brücke würde ich jetzt schlagen, wie du gesagt hast, zum Profifußball. Die ist in erster Linie gar nicht so groß, was meine Tätigkeit angeht, weil, und das hat Nicole eben auch schon gesagt, sie war auch mit Reinhard Zech zusammen, dafür ist der Aufsichtsrat zuständig in erster Linie. Und das soll auch so bleiben. Wir im Präsidium haben bewusst gesagt, dass wir uns wirklich auf die 14 Abteilungen konzentrieren wollen. Aber natürlich ist es so, wenn jetzt gerade Nicole oder Rainer natürlich meine Expertise aus dem Profifußball einfach einfordern, dann bringe ich die natürlich sehr, sehr gerne ein. Aber letzten Endes liegt das Hauptaugenmerk auf den Abteilungen. So, und dann, um dann wieder auch die Brücke dann diesmal zu schlagen, zum e.V. ist es natürlich so, dass da wieder, wie gesagt, auch die Vernetzung sehr, sehr groß ist. Wir haben am Biberweg ja tolle Damenmannschaften, die Leistungsfußball spielen. Unsere Frauen, die hoffentlich es dieses Jahr schaffen, in die Regionalliga aufzusteigen. Da versuchen wir jetzt auch gerade die Strukturen für zu schaffen. Haben jetzt aber eigentlich gemerkt, dass der Unterschied zwischen Oberliga und Regionalliga gar nicht so groß ist. Auch mit Hilfe der Sponsoren dieser Sprung bewerkstelligt werden kann. Also, aber es ist eben das Doofe in der Oberliga. Da gibt es dann am Ende ein Entscheidungsspiel. Und wenn du das eben vergeigst, dann war die ganze Saison im Eimer. Aber wollen wir mal hoffen, dass es die Frauen dieses Jahr packen, weil es wirklich eine tolle Mannschaft ist, die es absolut verdient hätte, in der Regionalliga zu spielen. Und wir im Präsidium sind dann eben dafür zuständig, da einfach auch die Strukturen zu schaffen und das den Frauen zu ermöglichen. Aber da sind wir auch mit dir zusammen im Vereinsmanagement natürlich im guten Austausch und wollen wir es hoffen, dass wir es auf sportlichem Wege erreichen. Und ich glaube, das gilt auch für alle anderen Abteilungen, dass wenn man sportlich ein Ziel erreicht, müssen wir im Präsidium und du im Vereinsmanagement immer dafür sorgen, dass wir den Rahmen einfach schaffen, dass wir auch unsere sportlichen Ziele dann auch gehen können und nicht dann irgendwie sagen, wir steigen am Ende irgendwo wie jetzt die Hockeydamen in die Bundesliga auf, aber können es finanziell nicht. Deswegen da müssen wir im Präsidium immer, glaube ich, den Rahmen schaffen und wie gesagt auch mit dem Vereinsmanagement, dass wir da auch sportlich den Weg gehen können. Im e.V. ist es so, dass wir neben den Damen, die ich eben angesprochen habe, natürlich auch noch eine alte Herren haben, beziehungsweise dann auch noch die ganz Kleinen. Und da entsteht ja, wie gesagt, dann auch die Brücke zum NLZ. Da versuchen wir natürlich, eine Einheit zu bilden, weil, sagen wir mal, die Talenteförderung und Talentefindung beginnt immer und immer früher. Also da geht es darum, wirklich eine sehr, sehr gute Basis uns aufzubauen, die uns dann irgendwann ermöglicht, gute Arbeit bzw. gute Spieler im NLZ zu haben, die im besten Falle dann irgendwann den Sprung schaffen. Aber die Basis, natürlich neben dem Spaß. Der Spaß soll, glaube ich, im e.V. gerade bei den Kindern immer an erster Stelle stehen. Die sollen immer zum Training kommen und sollen Spaß haben am Kicken. Aber natürlich ist es so, dass dann eben wir auch im NLZ auch gefühlt oder ja schon auch so ein bisschen draufschauen, versuchen da auch so ein bisschen ein Konzept zu vermitteln, wie der e.V. auch arbeiten könnte, da auch bewusst gesagt haben, dass wir so die 10- und 11-Jährigen schon ein bisschen unter unserem Konzept laufen haben, um da eben einfach einen nahtlosen Übergang zu haben, dass quasi unser NLZ läuft ja ab der U12, dass man dann sagt, okay, die Spieler, die im e.V. aus der U11 rauskommen, versuchen wir eigentlich fast komplett zu übernehmen. Das ist das Idealbild. Aber natürlich wird es auch immer mal 1, 2, 3 Spieler geben, die den Sprung dann eben nicht schaffen. Und da geht es dann aber auch drum mit unseren Partnervereinen. Wir haben 6 tolle Partnervereine, dort auch für die Kinder einfach dazu sorgen, dass sie weiter im Fokus sind von der Eintracht, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren, dass wir sie immer weiter auf dem Schirm haben, weil ein Spieler kann sich auch noch im Laufe der Zeit entwickeln, dass er mit 13, 14, 15 vielleicht wieder zu uns ins NLZ stoßen kann, sodass wir da insgesamt, glaube ich, gut aufgestellt sind. Um deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, würde ich jetzt sagen, dass die Schnittstelle zwischen dem e.V. und dem NLZ auch im Rahmen meiner Tätigkeit A im Präsidium und B natürlich die Hauptamtlichkeit im NLZ schon gegeben ist. Und wie gesagt, die Vernetzung zwischen NLZ oder zwischen Präsidium und Profifußball, da wissen wir, dass da ist der Aufsichtsrat einfach dazwischen geschaltet. Aber wie gesagt, habe ich anfangs auch schon gesagt, wenn dann meine Expertise auch hier in dem Gremium des Präsidiums eingefordert wird, dann bringe ich die natürlich sehr, sehr gerne ein.
Jetzt hast du ja schon von einer Schnittstelle gesprochen, nämlich zwischen, sage ich mal, Ölper und dem Kendall, sagen zwischen der Fußballamateurabteilung und dem Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt gibt es ja noch seit, ja, glaube auch gefühlt einem Jahr eine zweite Schnittstelle. Das heißt, der e.V. hat die Möglichkeit, Strukturen zu nutzen, die es im NLZ ja per se gibt, weil man dort deutlich professioneller und hauptamtlich aufgestellt ist. Kannst du da uns ein bisschen was dazu sagen, was ja gerade im Bereich Diagnostik auch passiert, wie dort auch ja speziell die Leistungsmannschaften ja auch betreut werden können?
Genau, also wir haben einfach in unserem NLZ Rahmenbedingungen, wie es vielleicht die andere, ein oder andere Abteilung noch nicht hat. Und ich glaube, damit sind wir auch so ein bisschen angetreten im Präsidium, dass wir gesagt haben, wir wollen auch die Abteilungen miteinander vernetzen. Das hat A natürlich was mit, wie du gerade eben gesagt hast, mit Diagnostik zu tun, aber da werde ich gleich nochmal drauf zukommen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass, da hatte ich mich mit Nicole auch mal drüber unterhalten, wenn wir sehen, dass jetzt die Basketball-Damen, die Line-Bright-Damen mal zum Fußballspiel von den Frauen gehen oder umgekehrt, dann glaube ich, da haben wir schon ja ein großes Ziel erreicht. Und einfach zu sehen, wie die Ladies sich verstehen und sich gegenseitig unterstützen bei ihren Spielen oder auch die Hockey-Damen da nicht zu vergessen, dann glaube ich, dann haben wir schon ein bisschen was angestoßen. Um deine Frage jetzt von vorhin zu beantworten, ist es so, dass wir im NLZ natürlich zwei hauptamtliche Physiotherapeuten haben, dass wir hauptamtliche Athletiktrainer haben. Das bringt einfach auch die Lizenzierung mit sich und dass wir einfach unsere Talente auch bestmöglich betreuen wollen. Und ich habe dann auch gesagt, dass die Abteilungen auch davon profitieren können. Und das hilft ja auch, unsere Abteilungen zu vernetzen. Und da kam so ein bisschen die Idee auf, dann die Abteilungen auch gerade im Vormittagsbereich, wenn bei uns im NLZ vielleicht noch ein bisschen Luft ist, weil ab 15, 16, 17 Uhr tummeln sich dann eben da meistens 150 Spieler rum. Deswegen habe ich auch gesagt, dass gerade im Vormittagsbereich oder im Mittagsbereich dann eben so ein bisschen einfach Kapazität da ist, um die Abteilung bestmöglich zu betreuen im präventiven Bereich, im diagnostischen Bereich, auch im Verletzungs- oder Rehabilitationsbereich, dass man sagt, wenn einer sich den Rücken eingeklemmt hat oder so, dann komm vorbei und das nutzen, wie gesagt, Stand heute jetzt unsere Fußballdamen, das nutzt die Hockeyabteilung neuerdings, das nutzt das Lion Pride und da habe ich auch schon mal auf einer Vorstandssitzung gesagt, da ist auch jede Abteilung recht herzlich eingeladen, da bei uns ins NLZ zu kommen und davon zu profitieren. Und ich glaube, insgesamt hilft es uns im BTSV, wenn wir die Abteilungen miteinander vernetzen können.
Das kann ich definitiv bestätigen. Gerade speziell für die Leistungsmannschaften ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Mehrwert und wird, glaube ich, auch dankend angenommen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden des Podcasts und ich sehe hier auch die Zeit mitlaufen. Wir sind schon bei knapp einer Stunde inzwischen angekommen. Die Zeit fliegt, aber wir haben noch ein Thema und ich schlage hier auch wiederum Die Verbindung von Nachwuchsleistungszentrum zum finanziellen Part, das heißt von Benny Kessel zu Rainer Zech, und würde aber auch so mal kurz im NLZ bleiben. Wenn du hast es ja gerade schon gesagt, wir sind im NLZ inhaltlich gut aufgestellt für einen Zweitligisten, glaube ich, das beurteilen zu können. Das, woran es offensichtlich hapert, wenn man es auf Gelände kommt, ist die Infrastruktur. Kannst du uns grob sagen, ob es da Planungen gibt, für die Zukunft da vielleicht auch Anpassungen vorzunehmen, beziehungsweise was dann diese Anpassungen sein könnten?
Ja, also erstmal, glaube ich, muss man sagen, dass der Platz am NLZ vom Standort her sehr, sehr gut ist. Also wir haben dort 5 Rasenplätze, 2 Kunstrasenplätze, einfach ein großes Areal zur Verfügung. Aber natürlich sind A, die Plätze natürlich nicht im perfekten Zustand, und B, ist das Gebäude natürlich schon sanierungspflichtig, muss man ganz ehrlich sagen. Also da haben wir einfach Bedingungen, wo wir nicht mit der unmittelbaren Konkurrenz einfach von Wolfsburg und Hannover mithalten können, so ehrlich müssen wir sein. Aber da sind wir auch in guten Gesprächen mit der Stadt, um da ja hoffentlich auch die Rahmenbedingungen einfach für gute Jugendarbeit zu stellen. Also ich glaube, wie du es schon gesagt hast, inhaltlich arbeiten wir gut, aber natürlich brauchen wir da ja bessere Rahmenbedingungen. Aber da sind wir gerade in den Gesprächen mit der Stadt, mit möglichen Investoren. Aber da jetzt schon eine Wasserstandsmeldung abzugeben, wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh. Aber wir haben das auf dem Schirm, und ich glaube, das NLZ, das habe ich vorhin schon gesagt, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft von Eintracht Braunschweig. Und da müssen wir auf jeden Fall ran.
Ich würde es unterstreichen, wir gehen nicht zu tief ins Detail, weil es praktisch ja nicht, ja, man kann nicht drüber sprechen, wenn es nicht wirklich dann auch auf dem Tisch liegt. Aber ich glaube, wenn man das durchdenkt oder das kommuniziert, was wir bereits durchdacht haben, wird es noch mehr zu einem Zusammenschluss kommen zwischen Profifußball, NLZ und BTSV-Mannschaften. Ich glaube, die Idee, die wir da entwickelt haben, auch im Rahmen des Strategieprozesses, macht uns allen Mut, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, was auch den Standort im Kennel angeht. Jetzt schlage ich auch wirklich die Brücke nochmal zu Rainer Zech, nämlich zum Thema Finanzen und Investitionen, auch außerhalb des Profisports. Lieber Rainer, wir haben ja ein Projekt, das haben wir auch auf der Informationsveranstaltung für die Mitglieder im vergangenen Jahr schon kommuniziert, das ist das Thema Tennisheim, ja ein Herzensprojekt aus mehreren Gründen von dir. Kannst du den Mitgliedern und Zuhörern hier mal so eine aktuelle tatsächlich Wasserstandsmeldung geben, wie es um dieses Projekt aktuell bestellt ist?
Ja, das kann ich gerne tun. In der Tat, Sven, du hast es schon im Prinzip angesprochen. Das Tennisheim ist also auch für mich wirklich ein Herzensprojekt, weil ich es, glaube ich, in idealer Weise eben unser Vereinsleben auf der einen Seite mit dem sportlichen Engagement, mit den guten Voraussetzungen für ein super Tennis bei Eintracht eben auch mit dem sozialen Engagement verbindet. Es ist ja beabsichtigt, hier eine Tagespflegeeinrichtung, also einen Bereich der Altenhilfe hier mit auf das Gelände zu nehmen und so damit auch zum Ausdruck zu verleihen, dass Eintracht Braunschweig noch ein bisschen mehr auch ist als Sport. Wir fühlen uns hier für die Region insgesamt mit zuständig, wollen da unseren Beitrag leisten, und das wäre, glaube ich, sozusagen ein Stein gewordenes Projekt dann hoffentlich, was das auch dauerhaft zum Ausdruck bringt. Es ist natürlich nicht zu verhehlen, dass auch uns als Eintracht die allgemeine wirtschaftliche Situation hier ein Stück weit nicht gerade in die Karten spielt. Die Bauzinsen sind gestiegen, die Baukosten sind gestiegen. Und insofern ist dieses Projekt ganz unstrittig ein wenig ins Stocken geraten. Aber ich darf, glaube ich, auch gemeinsam mit dir, Sven, du bist da ja auch mit stark engagiert, sagen, es sind nach wie vor alle Partner, die hier angedacht sind. Also die Tennisabteilung natürlich als wichtigster Nutzer, die Evangelische Stiftung Neukerode, die diesen Teil eben der Altenhilfe hier als Mieter nutzen will, sind auch mit einem Gastronomen im Gespräch. Alle sind dabei geblieben und wissen um die Schwierigkeiten. Und wir haben auch durchaus Lichtstreif am Horizont, über den wir heute noch nicht so viel sagen können, weil er noch nicht wirklich spruchreif ist. Also insofern, dieses Projekt ist alles andere als tot. Das Projekt lebt und wir, ich hoffe sehr, dass wir im Laufe jetzt des Jahres bis Sommer vielleicht da auch noch ein wenig mehr zu verkünden können.
Das ist ein gutes Ziel. Das würde ich auch gerne für zwei weitere Projekte infrastruktureller Art noch kurz vertiefen wollen. Und zum einen geht es da um unsere Hockeyabteilung. Bettina hat ja schon ein Stück weit was dazu gesagt und die sind ja auch sehr, sehr erfolgreich, nicht nur in der Halle, sondern auch auf dem Feld, spielen wir in der zweiten Bundesliga und haben auch mit diversen Jugendmannschaften bereits einige Erfolge einfahren können in den vergangenen Jahren. Allerdings nagt so ein bisschen der Zahn der Zeit nicht am Gebäude, sondern am Platz. Der ist definitiv renovierungsbedürftig und das soll im kommenden Jahr auch gestemmt werden. Wir sind da gerade in Gesprächen mit der Stadt, was die Finanzierung angeht und mit dem Landessportbund, aber auch unser Eigenanteil ist natürlich zu stemmen durch Mitglieder und durch den Gesamtverein, sind wir da auch auf einem guten Weg, zumindest optimistisch gesehen guten Weg, dass wir das Projekt auch in 2024 zur Umsetzung bekommen können. Ein letztes Projekt, das kam hier gerade schon ein bisschen auch zum Tragen, das hatte Uwe auch eingeworfen, ist das Thema Sporthalle und Basketball. Wir sind ja auch leider wenig oder nicht so gut aufgestellt, was eigene Sportkapazitäten angeht, speziell wenn es um Hallensport geht und haben hier das große Vorhaben gemeinsam gegebenenfalls mit den Basketball-Löwen auch in diesem Bereich einer eigenen Sporthalle tätig zu werden. Auch da, ähnlich wie beim NLZ, gibt es leider noch nicht so viel zu kommunizieren. Wir sind da wirklich in sehr, sehr guten Gesprächen mit der Stadt, mit den Löwen und mit gegebenenfalls auch Investoren, wie wir da auch in Zukunft eine Kapazität schaffen können, die für alle und nicht nur für die Basketballer natürlich auch einen erheblichen Schritt nach vorne bedeuten können. Ja, wir haben jetzt tatsächlich die Stundenmarke durchschritten. Das heißt, es ist Zeit für den Werbeblock. Nein, natürlich nur für zwei wichtige Termine, die sich alle gerne schon mal rot im Kalender anstreichen dürfen. Das ist zum einen, es wurde auch schon genannt, die Informationsveranstaltung für unsere Mitglieder, also die Halbtagsversammlung sozusagen, die wir ja per Satzung durchführen und im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Die wird am 5. Juli im Stadion stattfinden. Nähere Informationen natürlich dann über die Homepage und im Eintracht-Magazin. Und schon vorher, nämlich knapp drei Wochen vorher, feiern wir ein großes Jubiläum, denn unser Stadion, das Eintracht-Stadion, wird 100 Jahre alt, 1923 erbaut und eröffnet. Feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Das wollen wir natürlich gebührend angehen, sind da mitten in den Planungen und aktuell werden wir da auch den Tag der Eintracht durchführen, also auch die Möglichkeit für alle Abteilungen, sich da natürlich wieder zu präsentieren. Und es soll ein ganz toller Tag werden, der einige Überraschungen auch für Mitglieder, Fans und alle, die es gut meinen mit unserer Eintracht, auch bereithalten wird. Ich bedanke mich bei allen, die heute hier dabei waren im Präsidium, aber Nicole möchte gerne noch was sagen.
Ja, tatsächlich würde ich gerne noch was sagen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, bei dir und dem Vereinsmanagement für die großartige Unterstützung und Arbeit, die ihr das ganze Jahr geleistet habt, um uns im Präsidium zu unterstützen. Bei jedem Einzelnen aus dem Präsidium ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite an Bettina, an Benny, an Rainer und an Uwe für eure große, große zeitliche Aufwendung, die ihr da leistet mit mir zusammen, für alle Ideen, die ihr einbringt und für alles, wo ihr euch so engagiert, unterstützend mit, ja, für den BTSV aufopfert, ist es ja fast schon, so kann man das nennen. Und ich möchte mich hier auch an alle Hörer, Zuhörer wenden und ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Mitglieder, an unsere Vorstandsvorsitzenden, an unsere Stakeholder, Sponsoren, Fans und Unterstützer. Und ich hoffe, ihr schenkt uns auch zukünftig euer Vertrauen, weil die Dinge, die ihr jetzt gehört habt, die wir angefangen haben umzusetzen, würden wir natürlich gerne auch zukünftig begleiten und sehen, wie sich die entwickeln und wie sie sich tatsächlich auch für uns profitabel und rentieren. Also bitte schenkt uns weiterhin euer Vertrauen und wir werden mit der gleichen großen Leidenschaft in Blau-Gelb weiterhin unterwegs sein für euch.
Das war schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich gebe noch den Hinweis, dass wir uns natürlich zeitnah mit dem nächsten Podcast bei euch wieder melden werden zu einem ausgewählten Thema, wo wir gerade noch dran arbeiten. Aber vielen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhaltevermögen und genau, bis zum nächsten Mal.